Kunden. Und da verstehe ich jeden, der dann halt frustriert ist und hinterher dann auch vielleicht irgendwann die Schnauze voll hat. Und wie gesagt, uns geht's ja auch nicht anders. Wir sitzen da alle in einem Boot.
Hallo und willkommen zum Aue Podcast. Heute mit Folge 93. Ja, heute wieder mit Florian.
Glück auf zusammen.
Tobias.
Hallo.
Und mir, Martin. Hi. Ja, Jungs, es gab jetzt ja eine Umfrage zur Abstimmung über die, also beste Aue Fußball-Elf aller Zeiten. Und da wurden unter anderem Martin Mennel, Volker Schmidt, Jörg Emmerich, Thomas Kos, Holger Ehler, Jan Hochscheid, Skedidai Zuri, Dimitri Nazarov, Harald Motes, Willi Tröger und Jürgen Escher gewählt. Und als Trainer natürlich Gerd Schädlich. Und ja, Jungs, was wäre denn so eure Elf aller Zeiten? Oder wer fehlt da aus eurer Sicht? Vielleicht mal erst zu dir, Florian.
Ja, mal, die Elf passt schon ganz gut für mich. Ich habe spontan immer die Eingebung, dass ich ja irgendwie Pierre Lebeau noch als, Aufstiegshelden für das entscheidende Tor nochmal mit reinnehmen würde. Irgendwie auch eine Identifikationsperson für mich persönlich. Aber ich finde, das ist schon eine runde Sache.
Tobi, bei dir, mir persönlich fällt es ja auch schwer, die Leute zu bewerten, die jetzt nicht aus meiner Zeit stammen. Ich kann vielleicht noch über die Zweitliga-Zeit auch gerade am Anfang was sagen, aber so die 90er Jahre, die 80er Jahre und dann vielleicht auch die Blütezeiten des Vereins, so mit den 50er Jahren, die ist wahrscheinlich schon auch schwierig für uns.
Ja, also weil das ja teilweise Leute sind, die wir ja persönlich gar nicht mehr kennen, die ja wirklich lange, lange vor unserer Lebenszeit ja auch sind. Und insofern kann ich mich da tatsächlich nur an die Spiele erinnern in unserer ersten Zweitliga-Zeit. Und da gab es natürlich auch, da hatten wir auch schon echt, echt coole Spieler. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Thomas Spubbel erinnern könnt.
Ja, der war Torwart, genau.
Genau.
Habe ich doch letzte Folge erwähnt, bei dem Most Sexy Wismut Aue Player.
Genau, also genau, Thomas Spoppel, der ist mir noch in Erinnerung geblieben. Und es gab auch noch einen anderen ganz, ganz wichtigen Spieler, der auch nicht minder für den Erfolg dieses Vereins verantwortlich ist, und zwar Andrei Juszkowiak, wenn der euch noch was sagt.
Und wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, ist natürlich Marc Hensel auch eine tragende Rolle zu Zweitliga-Zeiten. Also ich glaube, da würden uns noch ein paar Leute einfallen aus unserer Zeit, die wirklich wichtig waren für die Zweitliga-Jahre.
Ja, also erstmal das, aber natürlich auch, es war ja damals auch ein bisschen umstritten, dass es nur, dass man 100 Spiele brauchte für den Verein. Zum Beispiel Pascal Testroth hat ja nur 96 Spiele, also konnte nicht gar nicht gewählt werden, 95 Spiele und konnte dann nicht gewählt werden. Okay, wäre jetzt für mich auch kein Kandidat dafür. Aber zum Beispiel die bei den 50er Jahren ist mir dann sofort Manfred Kaiser halt eingefangen, weil Manny Kaiser ja auch einer der ersten Nationalspieler irgendwie war aus Aue und natürlich auch für die Zeit steht, wo man dann im Europapokal erfolgreich war. Oder Bingis Müller, natürlich auch wegen den Vereinsfarben, die ja auch über seine Frau Jutta Müller irgendwie dann lila-weiß wurden. Ne? Die hat ja dann auch dafür gesorgt, dass wir überhaupt diese Vereinsfarben dann bekommen haben und ja auch irgendwie dann die Veilchen halt geworden sind und vielleicht deswegen auch interessanter und wichtiger Spieler, den man jetzt hätte noch nennen können. Und bei den Trainern natürlich muss man auch sagen, wir haben ja auch mal eine Folge nach ihm benannt, Florian.
Pavel.
Ja, wäre natürlich auch ein Kandidat gewesen.
Aber der kann ja nur beim SC Paderborn in der Jahrhundertelf als Trainer sein. Und als Spieler war auch so, ne?
Nee. Du hast ihn mit Pele Wollitz verwechselt. Und zwar, Pele Wollitz ist als Spieler bei VfL Osnabrück in der Rekordelf und als Trainer. Gut, wir schweifen ab, kommen wir mal zum unschönen Themen, kommen wir mal zum Fußball zurück. Fangen wir an mit dem Heimspiel gegen VfL Osnabrück, eine 1:3 Heimklatsche war es, 0:1, 17. Minute, 1:1, dann kurz vor der Pause, 42. Minute, 73. Minute, dann das 2:1 und ein Doppelschlag, 76. Minute, das 3:1 durch Robin Meissner. Ich glaube, Tobias, insgesamt, erste Halbzeit war ganz okay. Osnabrück bisschen aus dem Nichts das Tor gemacht, aber natürlich auch dann den Ausgleich geschafft, aber dann zweite Halbzeit wurde dann doch ganz schön abgebaut.
Ja, also ich würde erstmal sagen, same procedure as every time, würde ich immer sagen. Also das, was wir hier besprechen, das haben wir ja schon die Folge davor und die Folge davor und die Folge davor besprochen, weil einfach auch diese Abwehrschwäche einfach so ganz stark eklatant ist. Das ist auch kein Pech mehr. Das muss man ganz klar festhalten, das ist Unvermögen. Und gerade wenn man sich die expected Gegentore anguckt, wir kriegen in etwa immer die Anzahl von Gegentoren, die auch zu erwarten sind. Das heißt also, es ist kein Pech oder besonderes technisches Können der Gegner, sondern das sind einfach strukturelle Abwehrprobleme. Und das können wir natürlich einfach auch durch eine verhältnismäßig schwache Offensive, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir schießen relativ häufig aufs Tor, treffen aber einfach zu wenig. Und ja, insofern muss man halt auch dann sagen, so spielt dann halt auch dann ein sehr wahrscheinlicher Absteiger.
Gehen wir mal in die Analyse da rein, dass das 0-1 war schon Slapstick-mäßig, Florian. Ryan Malone und Tristan Zobel sind sich da nicht einig, wer da zum Ball geht, rennen sich da mehr oder weniger um. Und dann kann Ismail Baidji dann das 0-1 machen. Denkst du, das liegt vor allen Dingen an der Verunsicherung oder auch an der Unerfahrenheit, die die Spieler teilweise haben?
Sowohl als auch. So, Ryan Malone kam ja, glaube ich, zu dem Spiel aus seiner Sperre wieder. Und hat dann wieder gespielt mit Tristan zusammen in der Innenverteidigung. Das ist einfach nicht eingespielt und Ryan Malone hätte sich sicherlich auch eine andere Saison bei uns vorgestellt. Also da ist es eben Verunsicherung, Unsicherheit. Vielleicht ist es auch eine Leistungsgrenze, muss man auch so sagen. Ja, und Tristan Zobel, da ist es halt dann auch noch Unerfahrenheit. Also klar, der hat schon 2 Saisons Regionalliga beim SC Paderborn gespielt, aber Drittliga ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer und da wir ja auch im defensiven Mittelfeld irgendwie keine Beständigkeit haben, kommen dann halt immer sehr einfache Offensivaktionen der Gegner zustande und dann ist das schon aber auch in den letzten 4 Spielen extrem, was für Eier wir uns da reinschlagen lassen, ne? Also Tristan mit dem Eigentor, dann hier gegen 60, da kommen wir ja noch nachher zu der vernebelten Aktion, so nenne ich sie jetzt mal. Das ist halt, wie Tobi sagt, das ist ein Absteiger. Dazu fällt mir gar nichts anderes mehr ein, außer das ist einfach die Leistungsgrenze und es fehlt einfach Führungspersonal, die mal diese Mannschaft getragen haben. Wir haben eigentlich einfach keinen, der in dieser Mannschaft vorangeht und deswegen ist es einfach Verunsicherung und die jungen Spieler, die unerfahrenen Spieler, die einfach da nicht mitgetragen werden.
Einer, der natürlich da auch immer unter Druck ist, ist Martin Mennel und wir hören mal, was er zum Spiel zu sagen hatte.
Ganz bitterer Nachmittag wieder für euch. Ich fand, ihr habt in der ersten Halbzeit ein bisschen aus dem Nichts zum Ausgleich mit einer ersten Chance nach einer Langphase und dann kommt irgendwie Osnabrück in der zweiten Halbzeit aus dem Nichts, wo ihr eigentlich das Spiel macht. Näher am Tor seid gefühlt zumindest, dann macht eure Hoffnung irgendwie kaputt auf 3 Punkte. Wie hast du es selbst gesehen?
Ja, wenn man jetzt sagt, aus dem Nichts der Ausgleich, muss man ja auch sagen, dass das 0-1 ja auch ein bisschen aus dem Nichts gefallen ist. Deswegen, das war heute ein Spiel, wo es auf Kleinigkeiten ankam. Und da haben wir heute verkackt, muss man so ehrlich sagen. Sowohl hinten in den kleinen Drecksituationen, die es im Fußball immer wieder gibt, haben wir nicht gut verteidigt, nicht aufmerksam genug verteidigt. Haben in der einen oder anderen Situation auch die Verantwortung dann versucht abzugeben. Und dann vorne wiederum ist auch ein bisschen was abgefallen im Strafraum. Und da haben wir nicht die Aufmerksamkeit und Gierigkeit gehabt, da halt ein Tor zu erzielen. Das hat Osnabrück uns voraus. Das hat man auf dem Platz heute gesehen. Und deswegen gehen die Osnabrücker als Gewinner hier vom Platz. Und Fakt ist, dürfen uns auch nicht damit beschäftigen, wie der Gegner irgendwie in der Tabelle dasteht oder wer jetzt noch als Restprogramm für uns auf dem Programm steht. Fakt ist, wir brauchen Punkte und das möglichst schon am Dienstag.
Macht sich dein Kopf gerade auch echt bemerkbar bei euch? Jetzt mal Beispiel die Situation zwischen Malone und Zobel. Statt Zobel kann ja trotzdem einfach den Ball klären, versuchen irgendwie zu kontrollieren, will ja nicht den Ball irgendwie beim Gegner unterbringen. Dann so 2-3 Situationen, wo man gefährlich eigentlich vor dem Strafraum den Ball irgendwie versucht, auf die andere Seite zu spielen und bringt euch selbst in die Bredouille. Ist es so, man will keinen Fehler machen und trotzdem irgendwie versuchen, dass nichts Gefährliches dabei entsteht?
Ja, und trotzdem haben wir dort halt, das haben Sie richtig bemerkt, dann auch oftmals die falsche Entscheidung getroffen. Also da wäre es auch besser gewesen, oftmals einen langen Ball zu spielen. Gerade in der ersten Halbzeit war für den Gegner die Sonne sehr, sehr unangenehm. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt. Da war es ein bisschen angenehmer, glaube ich. Hätte man einfach ein bisschen besser nutzen können und vor allem ein bisschen weniger anbieten dürfen. müssen wir uns ankreiden, Punkt. Und Fakt ist, das hat natürlich auch was mit der Konstellation zu tun, dass natürlich Druck beziehungsweise halt auch eine angespannte Situation da ist. Das ist ja jedem bewusst und natürlich setzt das nicht gerade unbedingt kräftefrei, ist ja ganz klar.
Noch eine Frage von mir. Nach dem 1:3 war es ja gespenstisch still, nach dem Schluss gab es Pfiffe. Wie war denn noch die Reaktion der Fans vom Block?
Ja, das hat man ja ganz gut erkennen können. Also klar ist, dass die Leute zu Recht erwarten, dass wir uns einen Arsch aufreißen. Und ich glaube, auch wenn ich mich damit unbeliebt mache, wir halten einen Tabellenspitzenreiter jetzt nach dem Spiel aktuell wohl. Über weite Strecken des Spiels in Schach, so allzu viele Torschancen gab es heute nicht. Und das ist, wie gesagt, dieser rote Faden, der sich durch die gesamte Saison bisher zieht, dass gute Leistungen oder in Teilen gute Leistungen eben nicht zu einer Belohnung führen. Und da verstehe ich jeden, der dann halt frustriert ist und hinterher dann auch vielleicht irgendwann die Schnauze voll hat. Und wie gesagt, uns geht's ja auch nicht anders. Wir sitzen da alle in einem Boot.
Danke.
Ja, Florian, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist eine starke Aussage auf der anderen Seite, aber dann ja auch wieder nicht. Ich meine, die Fans können ja jetzt auch nichts für die individuellen Mannschaftsfehler oder die Leistungen, die halt jede Woche immer wieder geboten werden.
Ja, es ist einfach extrem schwierig, weil ich der Mannschaft abnehme, dass sie alles tun, was sie können und auch ja selber frustriert sind. Aber es ist einfach ärgerlich und frustrierend, das die Woche für Woche zu sehen. Und man muss auch wirklich noch die Fans eigentlich loben und das Umfeld. Ich meine, wir haben in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen, sind damit eine der wenigen Mannschaften, die in 2026 noch kein Spiel gewonnen haben. Wir sind jetzt mit 8 Punkten zum rettenden Ufer und woanders würde noch viel deutlicher die Hütte brennen. Vielleicht ist dieser große Abstand auch schon, dass man schon damit abgeschlossen hat, aber sitzen alle in einem Boot, aber irgendwie geht hier vieles für diesen Verein flöten, wenn dann nächstes Jahr Regionalliga gespielt werden sollte. Das ist schon wirklich bitter.
Wie siehst du es, Tobias?
Ja, das sind Durchhalteparolen. Also wir sitzen allen Boot, wir werden so dann kämpfen, bis es rechnerisch möglich ist. Aber wenn wir uns die Statistiken angucken, wir haben aus den letzten 10 Spielen, haben wir 5 Punkte geholt. Wir haben ein richtig schlechtes Torverhältnis. Also ich kann mich an Zweitligasaisons erinnern, da hatten wir ein besseres Torverhältnis. Also insofern zu sagen, ich glaube, dass die Fans, und wenn ich jetzt auch so auch die Kommentare lese, die Fans haben da innerlich auch schon mit abgeschlossen. Was ich halt als kritisch sehen würde, ist, wenn das wirklich rechnerisch durch ist, ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass es dann einen richtigen Bang geben wird. Also, dass sich das dann alles entladen wird. Und das kann ich mir vorstellen. Weil jetzt ist es, glaube ich, eher noch so diese Trauerphase, die jetzt schon partizipatorisch durchlaufen wird. Aber Trauer schlägt in vielen Fällen irgendwann halt auch in Wut um.
Wie fandst du die Analyse zu den individuellen Fehlern, Florian? Ich meine, Martin Menne hat ja jetzt schon im Prinzip gesagt, hängt natürlich auch mit dem Kopf zusammen.
Ja, es werden immer die falschen Entscheidungen getroffen und das passt einfach in dieses Bild. Der Ball wird gehalten, wenn er weggeschlagen hätte werden müssen. Er wird weggeschlagen, wenn man vielleicht hätte nochmal den Ball halten müssen. Das sind Unsicherheiten, die in diesem Team einfach drin sind. Die sie über dem Laufe der Saison und vor allen Dingen die letzten 2 Monate angesammelt haben. Da spielt sicherlich auch rückblickend die Zeit von Jens Hertel als Trainer eine Rolle, der vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise nicht die Positivität rüberbringen konnte. Und es ist wie in so einem Strudel, aus dem man nicht mehr rauskommt und es reicht dann einfach nicht.
Ja, aber es gab jetzt ja auch ein paar Anpassungen, die der Trainer versucht hat. Also zum Beispiel Tristan Tobel wurde ja auch vorhin angesprochen, der war jetzt ja gesperrt auch bei 60 und hat dann ja auch am Samstag auf der Bank gesessen. Also durchaus gibt's ja dann auch nochmal die Idee, mit Zimnitzer zum Beispiel jemand anders zu bringen, Zimnitzer und Uhlmann dann zu setzen und natürlich auch die ewige Diskussion um Erik Weinhauer, Tobias. Also Erik Weinhauer, wenn man sich die Kommentarspalten durchliest, ist er ja so ein bisschen der nächste Messias.
Ja, aber ich glaube, die Fans stürzten sich jetzt auf irgendwie alles, was irgendwie mal zumindest mal den Ball in Richtung Tor bekommen kann. Also das heißt ja häufig bei Abstiegsmannschaften, wenn da mal einer trifft, sag ich jetzt mal, dann hoffen alle, dass da jetzt der große Knoten geplatzt ist. Ich meine, Weinhauer, das ist auch per se jetzt kein schlechter, definitiv nicht. Und er hat eine Vorlage gemacht, genau. Und ich denke halt, um erstmal ein bisschen vorwegzugreifen, also ich denke, wenn wir Weinhauer mit in die Regionalliga nehmen könnten, das wäre eine echte Waffe. Aber für die dritte Liga würde ich sagen, ist er eigentlich zumindest im Moment noch nicht als Topscorer gemacht.
Ja, Florian, ich wollte das Thema ja eigentlich gar nicht aufmachen, aber was denkst du denn, wer wäre denn interessant, wenn du dir zwei oder drei Spieler aussuchen könntest, den du in die Regionalliga mitnehmen wolltest?
Natürlich super gerne, aber das, glaube ich, ist utopisch, Marcel Bär. Also das wäre der Wahnsinn, das muss man sagen. Ansonsten Jamilo Collins fände ich richtig cool, muss ich sagen, der überzeugt mich. Erik Uhlmann fände ich auch gut.
Erik Majetschak?
Ja, wäre auch cool, aber man hört ja, dass das möglicherweise nicht so leicht wird. Und ansonsten, wenn ich hier so den Kader durchscrolle, wird da schon, ja, Günther Schmidt habe ich gesagt, fände ich auch ganz cool, aber das ist die Frage, ob man Mendel, ob er sich das nochmal antun will oder ob man vielleicht nicht einen der jungen Torhüter auf einen der jungen Torhüter setzt. Aber andererseits, was wäre die Perspektive nächstes Jahr? Im Prinzip darfst du ja nicht lange in dieser Regionalliga drin rumhocken. Dann wäre natürlich ein erfahrener Mendel eigentlich eine super Lösung.
Ich mach mal die ganz große Keule. Wer sagt dann, dass beim Abstieg Michael Tanner noch da ist und wir keinen Sportdirektor suchen? Also es ist ja nicht so, dass Mendel nicht vielleicht auch eine andere Position im Verein ausfüllen könnte.
Ja, aber ich könnte mir ihn auch, also er ist ja Sportler. Ich kann ja mir auch andererseits ihn vorstellen, dass er sich das nochmal zumindest eine Saison versuchen würde, um ja diese Schmach, das wird sicherlich, wird ihm das Schmerzen wieder gut zu machen.
Was denkst du, Tobias, wer wäre denn noch außer Weinhauer sehr wichtig?
Ich scrolle auch gerade so ein bisschen so den Kader durch. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Janik Ehlers für die Regionalliga eine echte Waffe sein könnte. Guttau, der wäre cool, aber den können wir nie und nimmer halten. Tristan Zobel, der wäre auch für die Regionalliga gut, aber ich mache jetzt mal einen Hot Take. Die wärste mit Ricky Bornstein.
Puh, Ricky Bornstein, der schon aussortierte, natürlich auch eine mega komische Baustelle, die man sich aufgemacht hat, dann ihn so quasi anzuzählen in der Presse und dann doch nicht zu verkaufen.
Na, sie hat ja keinen Abnehmer gefunden. Also ich habe ja immer gesagt, für die Regionalliga ist dieser Mann top, aber für die dritte Liga reicht es eben einfach nicht. Genau.
Ja, wäre schon spannend, aber ich muss auch ehrlich sagen, manche Leute, die kommen auch im Kopf mit diesem Switch nicht klar. Und eigentlich sind doch oft die Mannschaften, die komplett zusammengewürfelt werden, dann das Erfolgsversprechendere als so eine Mannschaft, die jetzt irgendwie so einen Rückschlag schon verkraftet hat mit dem Abstieg. Also ich weiß nicht, aber es ist so oder so das erste Jahr natürlich echt echt brutal schwierig. Aber eigentlich müsste ja jetzt Michael Tarnert schon die Mannschaft für die nächste Saison planen, oder Florian, wie siehst du's?
Auf jeden Fall muss er das planen. Er muss ja, also es gibt ja Vertragswerke, es wird Spieler geben, die eben nur einen Vertrag für die dritte Liga haben. Es wird welche geben, die für die Regionalliga auch einen Vertrag haben. Da muss er gucken, wen man verlängern könnte, wen man verlängern möchte. Da muss man auch gucken, ich denke, da werden auch der ein oder andere wird sich dann umgucken, ob er nicht doch einen Vertrag in der dritten Liga bekommt, logischerweise. Auch wenn sich jetzt nicht wirklich viele hervorgetan haben, aber es ist halt für viele ein Job. Und da ist die dritte Liga nochmal deutlich attraktiver. Und dann stellt sich auch hier fast schon wieder die Frage, wer hat hier welche Entscheidungsgewalt? Also wie weit hat Michael Tarnert eine Entscheidungsgewalt?
Ja, das ist gut, hören wir später noch. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum nächsten Spiel. Und zwar hat Aue am Dienstag danach schon gegen den TSV 1860 München gespielt. 15.000 Zuschauer ausverkauft. Maximilian Wolfram, wir kennen ihn alle noch aus seiner Zeit bei Jena, in Führung gegangen, nach Vorlage von Volland. Marcel Bär kann ausgleichen nach einem schönen Pass von Guttau. Und ja, dann macht Aue eigentlich eine erste gute Halbzeit und geht dann aber kurz nach der Pause dann auch in Rückstand mit Haugen. Der macht das 2:1 und dann gab es ja erstmal die Nebelunterbrechung. Tobias, insgesamt wahrscheinlich eigentlich ein gutes Spiel, aber dieser Nebel hat uns dann wahrscheinlich, also der war nicht gut für uns.
Ja, genau. Es gibt ja auch Sportarten, wo ja auch solche taktischen Pausen ja auch genutzt werden, um den Flow des Gegners zu unterbrechen. Und genau das ist hier ja auch im Wesentlichen passiert. Und dann kriegen wir ja durch dieses richtig dumme Gegentor, wo Martin Mennel irgendwie dran vorbeifliegt. Also vermutlich hat das einfach nicht richtig gesehen. Und dann am Ende hat ja Marcel Bern oder dann noch Leiter nochmal vergeben.
Ja. Florian, wie hast du das Spiel auf der Couch analysieren können?
Schrecklich. Also schrecklich einfach wieder dieses Kacktor vor dieser... Ja, danach war ja erst die Spielunterbrechung wegen des Nebels. Da finde ich, muss man auch klar Erik Ullmann, der da an der Seitenlinie auch rumsteht und dann sogar noch weghilft in Richtung aus, muss man auch noch irgendwie seine Aktien zuschustern. Fallmann schlägt den Ball dann mit so einer Bogenlampe raus. Also da sind mehrere Stellen, wo der Ball einfach klar geklärt werden muss. Und es passt dann einfach wieder in diese Saison, dass man dadurch dann das Gegentor bekommt. Und das hat mich schon viele, viele Nerven gekostet, weil ich dann wusste, es gibt eigentlich aus dieser englischen Woche braucht man eigentlich irgendwo einen Sieg, um irgendwie noch halbwegs in Schlagdistanz zu sein. Und gegen Aachen nach dem Spiel oder nach den zwei Spielen sah ich das jetzt auch nicht wirklich kommen. Das war schlimm.
Auf der anderen Seite natürlich auch 60 eine aktuell Mannschaft, wo es läuft. Ich glaube, es war jetzt der dritte oder vierte Sieg in Folge. Am Freitagabend haben sie ja nochmal gewonnen bei Viktoria Köln. Also das ist ja natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt sich gerade auch nochmal im Aufstiegskampf zurückmeldet.
Ja, die sind auch mit 48 Punkten, sind die 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz auf Duisburg. Die haben auch wirklich jetzt einen Lauf, die machen das auch gut. Und trotzdem ist es ja egal, gegen wen man spielt. Ne? Jetzt kommt nochmal die Durchhalteparole, man muss halt die Punkte holen. Und aber ihr merkt schon, ich bin da auch, ich habe innerlich schon abgeschlossen mit dieser dritten Liga.
Tobias, sonst noch was Auffälliges beim Spiel? Ich fand ja die Situation mehr als kurios. Es wird unterbrochen wegen Nebel, der natürlich wetterbedingt war. Mich hat es auch so ein bisschen an das Spiel in Havelse oder gegen Havelse und damals gegen Hannover 2 erinnert. Und dann fangen noch die Münchner Ultras da an, Pyrotechnik abzufackeln.
Ja, aber zumindest, also es gibt ja diesen, also für die würde das einfach gesagt haben, okay, wenn es eh schön neblig ist, macht der Unternehmer jetzt vermutlich auch jetzt nicht mehr ganz so super viel aus. Also insofern, das wird jetzt einfach nicht spiel- oder kriegsentscheidend gewesen sein.
Ja, aber im Kommentar war natürlich schon so, ja, jetzt zünden sie natürlich auch noch da hinten dran, ob das so hilfreich ist, weil zumindest wurde es so reportiert, dass hier ja möglicherweise das Spiel wirklich dann nicht fortgesetzt werden könnte. Und
ich fand ja diese Berichterstattung auch so kurios, wo sie sich dann mit Sascha Bandemann, war es glaube ich, an den Spielfeldrand gestellt haben und die Sicht sozusagen nachempfunden haben. Also das ist so ähnlich wie die Geschichte, wo sie da die Flasche damals abgefilmt haben. Wenn das Fernsehen das Spiel nicht zeigen kann, dann haben sie echt ein Problem.
Weißt du, woran mich das erinnert jetzt? Real Madrid gegen Borussia Dortmund, das Tor ist kaputt und Günther Jauch
muss... Mit Günther Jauch ist sein Tor gefallen.
Ja, so. Ähnlich. Ja, wir haben schon die Saison einiges erlebt, ne, in den Spielen. Auch wenn man so an Cottbus denkt mit Unterbrechung, es gibt ja immer irgendwie was passiert.
Gut, ich glaube, dann gehen wir mal zum nächsten Highlight weiter. Die Doppelschicht war dann komplett. Am nächsten Tag war der Festakt 80 Jahre Wismut Aue vor ungefähr 7000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion. Gab es ein großes Festprogramm mit den Randfichten, die haben den Holzmichel gespielt. Jörg Heinicke saß am Schifferklavier und Stereo Act ist ja auch ein relativ bekannter DJ, hat für den Abschluss gesorgt. Und es war auch der Stargast Julia Taubitz natürlich auch da, die Doppel-Olympiasiegerin im Rodeln, die wir ja auch schon in der letzten Folge gewürdigt hatten. Ich glaube, ein Event, was ich mir jetzt so vorstelle, ich war jetzt selber nicht vor Ort, wo die Stimmung vielleicht auch ein bisschen getrübt war oder war es dann schon Galgenhumor? Also ich muss natürlich auch sagen, ich habe es ja nicht mal geschafft, auf unseren Social-Media-Accounts irgendwie 80 Jahre Wismut Aue einen Post zu machen, weil ich echt die Schnauze voll hatte. Wie ging's euch an dem Tag, Tobias?
Ich habe es zur Kenntnis genommen. Mehr aber auch nicht.
Und du, Florian, was hast du vom Festakt mitbekommen?
Ja, ich habe so ein bisschen ein paar Videos gesehen da online, ein paar Fotos mit der hier, mit dieser Jahrhundertelf oder die beste Elf von Aue. Und ich glaube, das ist wirklich dann so die Sache, wo wir eben auf der Grund der räumlichen Entfernung das gar nicht mitbekommen, wie wichtig das für Leute von vor Ort ist, wo einfach ja Erzgebirge Aue Dauerthema unter den Leuten ist, weil es ja der Verein in der Region ist, der seit 80 Jahren wirklich die Region prägt. Und sicherlich wird das eine gedrückte Stimmung gewesen sein. Davon gehe ich auch aus. Aber es wird sicherlich auch so gewesen sein, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt wirklich richtig scheiße, dass das in diesem Jubiläumsjahr dann das erste Mal so tief runtergeht. Aber der Verein hat auch wirklich vieles geleistet und hat auch viele tolle Momente den Leuten gegeben und ist einfach mega wichtig.
Ja, ich persönlich kann mit dieser Form nicht so viel anfangen. Also ich weiß nicht, ich würde mir, glaube ich, kein Jubiläum ohne Spiel so angucken, jetzt auch wenn es ein Wochenende wäre oder so. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist halt schade, dass wir kein Heimspiel hatten an dem englischen Spieltag, in der englischen Woche.
Ja, das definitiv. Also ich denke, für die Leute, die dort waren, ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen, da gab es ja auch eine schöne Licht- oder eine schöne Thronshow. Das ist schon ganz schön gewesen. Und ich denke halt, da waren auch sicherlich viele Leute auch aus der Region ja auch da. Und für die Region ist ja auch dieser Verein ja auch super wichtig. Aber ich glaube, für mich war das persönliche Highlight, dass ja unseren wichtigsten oder prominentesten Testspielgegner in der Sommerpause ja vorgestellt haben.
Mit Schalke 04?
Mit Schalke 04, ja.
Hast du das schon eingeplant?
Ich habe jetzt gerade das Datum jetzt nicht im Kopf, aber grundsätzlich gesehen kann man sich das ja schon mal angucken.
19. Juli ist, glaube ich, ein Sonntag. Kommt es zum Duell der Kumpelvereine, wie in der Mitteilung des Vereins steht. Ja, es ging ja auch direkt weiter am Samstag mit einem Fanmarsch. Da wurde aufgerufen. Der war ja schon in den Morgenstunden, ich glaube schon so um 9.30 Uhr ging es los. Auch schöne Bilder, die man da sehen konnte. Ein großer Marsch, der sich dann von der Auer Unterstadt auf den Zellerberg aufgemacht hat und da natürlich auch mit dem Einsingen auf der Treppe so sein Highlight gefunden hat. Da gab es ja auch einige interessante, coole Videos, wer das nochmal nachsehen will. 8.300 Zuschauer waren vor Ort. Florian hat es ja schon gesagt, du hattest dir da nicht viel ausgerechnet. Gindorf macht einen Doppelschlag, 24., 27. Minute. Malone bringt Aue nochmal ran in der 47. Minute und dann in der 80. Minute macht Aachen mit dem 3:1 durch Nadjomba alles klar. Ja, insgesamt, Florian, wie würdest du denn auf das Spiel blicken? Also, du hattest ja schon gesagt, du hattest eh schon mit einer Niederlage gerechnet, wahrscheinlich auch wegen der überragenden Aachener Offensive.
Ja, ich muss sagen, ich habe das so zeitversetzt geguckt, tatsächlich erstmal aufgenommen, nicht auf VHS, ne, Martin? Kleiner Diss, ne? Sondern ganz normal, wie man das heutzutage macht. Und dann habe ich die erste Halbzeit geguckt und dachte so, ja, okay, also so ganz schrecklich war es jetzt nicht, wie ich es dann vorgelesen hatte. Und dann habe ich aber die zweite Halbzeit gesehen und merkte dann schon, zweite Halbzeit war doch schon mal wirklich deutlich besser mit dem Dreifachwechsel, dem Tor von Malone. Und ja, aber am Ende, ey, wir verlieren da zu Recht einfach 3:1. Da ist auch wieder bei dem 0:1 durch Gindorf, da sieht Martin Mendel auch wieder schlecht aus, macht die Ecke auf, die kurze Ecke, der schiebt ihn da rein. Und man erkennt einfach an dieser Eingespieltheit von Schröers und Gindorf, vor allen Dingen die beiden sind einfach die Unterschiedsspieler. Ich habe das dir ja schon die Tage vorgeschrieben. Ganz ehrlich, wenn die nicht Gindorf und Schröers hätten, dann würden die auch so wie wir im Tabellenkeller mit drin hocken. Aber die haben einfach die richtigen Spieler ausgeliehen. Und da hatten wir halt keine Chance.
Ja, Tobias, vielleicht nochmal zur Aufstellung. Okansey hat wieder gespielt. Wie fandst du ihn? Wie findest du die Diskussion um Weinhauer? Er hatte ja eine große Chance auch. Er hat die Vorlage gemacht. Wäre Weinhauer vielleicht auch eine Option?
Du meinst das für die Startelf? Ja, definitiv. Also ich denke, wir müssen jetzt eh ohnehin jetzt bald so die letzte Patrone jetzt auch mal schießen. Also insofern Also schlimmer werden kann es ja eigentlich nicht mehr. Also Weinhauer, ich meine, der hat sich jetzt langsam auch in der dritten Liga so ein kleines bisschen akklimatisiert. Er ist da immer noch nicht ganz oft auf dem richtigen Stand, aber es ist definitiv auch jemand, dem man da auch von Anfang an auch mal die Chance dann auch geben kann.
Ja, und Günther Schmidt hat ja dann auch, ist ja auch in diesen Dreierwechsel mit reingekommen. Da muss ich sagen, Günther Schmidt und Weinhauer, und ich weiß gar nicht, wer der dritte war, der reinkam, haben mir deutlich besser gefallen als Kansei und Stefaniak und wer es auch immer war. Also das war schon deutlich besser, aber irgendwie
Klausen kam noch rein.
Es fehlt einfach die Beständigkeit. Da hat keiner Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen.
Ich muss ja sagen, ich habe das Spiel kaum gesehen. Eigentlich nur in der Sportschau-Zusammenfassung. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Yannick Ehlers interviewt haben. Das fand ich auch interessant, dass Yannick Ehlers ja auch so einer der wenigen ist, der sich überhaupt den stellt nach dem Spiel. Also hat jetzt wahrscheinlich auch kein gutes Spiel gemacht, aber ja, wir hatten es ja auch schon mal thematisiert. Konnte man bei dem Spiel nochmal die Führungsspielerkrise sehen, Florian?
Definitiv. Also Martin Mähnel macht die Ecke auf beim 1-0. Innenverteidigung, tja, nicht präsent irgendwo. Pascal Fallmann, keine Ahnung, läuft seit der ganzen Saison eigentlich der Form hinterher. Eigentlich schon letzte Saison,
in die zweite Hälfte.
Ja. Rückrunde war schon nix. Ja, Marvin Stefaniak, da auch dauerhaft mit irgendwelchen Einwürfen direkt zum Gegner, Querpässen, langen Bällen. Also, wir haben keine Führungsspieler. Mika Klausen auch immer zu langsam im Kopf und mit den falschen Bällen. Das ist einfach das Problem. Du brauchst eine Achse. Du brauchst eine Achse im Tor, in der Abwehr, im Mittelfeld, im Sturm, die sich durchzieht. Und das hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht. Ich denke, Christoph Dabrowski wird da jetzt auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatz gehabt haben als Jens Hertel. Ist ein ganz anderer Typ. Aber ich muss mich, glaube ich, revidieren zu einer Aussage von vor zwei Folgen. Also diese Entlassung von Jens Hertel kam einfach mal sowas von zu spät. Das ist wirklich rückblickend echt schon extrem.
Okay, das diskutieren wir gleich nochmal im nächsten Teil. Du hattest ja schon thematisiert, Lars Gindorf, der war ja auch von Hannover 96. Warum haben wir den eigentlich nicht verpflichtet?
Tja, ich habe nochmal eben reingeguckt. Der hat, ich habe ja gesagt, Ullmann und Gindorf haben zusammen letzte Saison bei Hannover 2 gespielt. So war es nicht. Ullmann hat wirklich die ganze Zeit zweite Mannschaft in der dritten Liga gespielt. Gindorf hat in der zweiten Liga viele Spiele gemacht, so um die 25. Hat aber auch ist öfter reingekommen, aber hat auch nur ein Tor geschossen. Ich glaube, diese Leistungssteigerung war einfach nicht abzusehen. Und du hörst es ja jetzt Woche für Woche beim Magenta oder beim MDR in den Übertragungen oder auch in den Podcast. Der Junge wird nächstes Jahr nicht mehr dritte Liga spielen. Also der spielt Minimum zweite Liga bei einem guten Verein. Also Hannover, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass den jemand sich bei Hannover da wegkauft.
Tobi, Jonas Ömichen spielt ja auch bei Aachen.
Ja, den wollten wir eigentlich haben.
Und der kommt aus Dresden.
Genau, und hat dann in Dresden eigentlich immer einen guten Job gemacht. Aber der wollte nicht zu uns.
Und der Bruder von Ali Lune, Medi Lune, spielt bei Aachen, auch nachverpflichtet.
Ja, das ist ja übrigens krass. Ich hab den Namen Lune gelesen und dachte, Lune war da nicht mehr bei uns, aber ich wusste gar nicht, dass der einen Bruder hat. Aber hier zeigt sich natürlich auch so ein bisschen das Dilemma, was Auer auch vor der Saison hatte, was man ja auch an den Neuzugängen sieht. Wenn kein Geld da ist, kannst du halt auch tendenziell die guten Spieler, es sei denn, die brennen wirklich für die Region und haben irgendeinen privaten Grund, die kannst du da nicht nach Auer locken.
Ja, wobei Aachen ist jetzt auch nicht, glaube ich, der favorisierte Standort. Also gerade was Trainingsbedingungen angeht, finanziell ist da auch nicht so mega viel los. Aber ich glaube, die Region ist halt eine andere. Du bist halt schnell in Köln, Düsseldorf.
Also Aachen hat ja aber auch extrem Glück. Stell dir die mal ohne den Sturm vor. Also wenn die den Sturm nicht hätten, würden die auch ganz schön tief irgendwie drinstehen. Also die restlichen Mannschaftsteile sind halt auch nichts Besonderes. Also, und letzte Saison sind sie fast abgestiegen, weil sie keinen Stürmer hatten. Also keinen richtigen Stürmer. Und eigentlich muss man ja auch mal sagen, ja klar, man hat einfach bei uns zu viel auf Bär gehofft, dass Bär irgendwie fit wird. Und dann hat es ja noch über die ganze Hinrunde gedauert, bis er wieder da ist. Und jetzt ist er ja nicht mehr so ganz krass erfolgreich wie vor der Verletzung.
Ja, aber das ist ja, er ist jetzt auch in den Strudel mit reingekommen, ne?
Ja, also sicher.
Ist auch super schwer und ich finde schon, dass man über die letzten 4, 5 Spiele sieht, dass er halt eine Entwicklung gemacht hat, sich deutlich gesteigert hat, auch einfach schneller aussieht. Die Verletzung war halt heftig und dass der dann Mitte der Hinrunde zurückkommt und einfach noch eine Zeit braucht, war irgendwie klar. Und aber du hast auch vollkommen recht, ne? Die beiden hier, Gindorf und Schröers, haben wahrscheinlich bis vor 2 Wochen oder 3 Wochen 95% aller Tore und Vorlagen gemacht und jetzt kommen erst so mit dem Medilune, dem Najombe, der jetzt auch das Tor zum 3-1 gemacht hat, glaube ich, hatte davor auch eine Vorlage gemacht. So, aber die haben trotzdem noch wahrscheinlich 85% aller Scorer.
So. Ja, das ist Wahnsinn, was die für eine Abhängigkeit haben. Aber du hattest das ja auch gerade schon gesagt, man braucht halt eine Achse, um zu bestehen und wir haben gerade keine Achse. Ja, dann geht's ja schon weiter gegen Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße. Freust du dich denn auch schon so auf das Spiel in Essen, Florian? Eigentlich ist es doch da immer ganz, ganz cool und es hat sehr, sehr viel Charme, das Stadion.
Ja, Essen finde ich grundsätzlich super. Es ist ja da von der Organisation, wenn man dann akkreditiert ist, was wir ja dann sind für Samstag, ist das eine super tolle Sache. Der Presseraum ist richtig, also es ist halt schon Zweitliganiveau. Die Leute sind da auch einfach korrekt. Letztens hat uns doch auch hier der vom Reviersport auch noch nett und freundlich verabschiedet. Also freue ich mich schon drauf. Also, ja.
Essen relativ erfolgreich. Letzten 2 Spiele gegen Hoffenheim 2 gewonnen. 4-2 davor, 1-0 gegen den Waldhof. Das Skandalspiel, sage ich mal, wo der Essener Torhüter ja auch mit einem Böller getroffen wurde. Davor haben sie gegen Hansa verloren und gegen Osnabrück. Also insgesamt, es ist ein bisschen durchwachsen bei Essen, aber sie spielen noch oben mit. Tobias, wo kann man sich denn sportlich drauf einstellen bei RW?
Naja, dass sie eigentlich, wie ich finde, doch eine relativ stabile Mannschaft sind. Also, dass sie auch nach Niederlagen sich nicht hängen lassen, sag ich jetzt mal, sondern dass es vielmehr so ist, dass sie jetzt eigentlich eine gewachsene Mannschaft ist und dass es vor allen Dingen aber auch eine stabile Mannschaft ist, die, glaube ich, einfach auch von einer begeisterten Kulisse spielt.
Uwe Koschinat, wahrscheinlich auch einer der Erfolgstrainer bei RWE. Also ich meine, er hat ja, glaube ich, auch von Dabrowski übernommen, oder? Ich mal überlege, war da noch jemand dazwischen Trainer? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, Uwe Koschinat kam nach Dabrowski direkt.
Lustiger Funfact zu Uwe Koschinat. Der hat ja in Dresden, der war ja auch glaube ich, mal Trainer in Dresden, der hat dort immer die ganzen Dönermänner beglückt, weil er ja nämlich sehr gern Döner isst.
Wer hat dir das denn erzählt?
Das habe ich da mal in der Zeitung gelesen, als ich noch in Dresden war.
Und Uwe Koschinat ist auch der immer vor dem Spiel gerne zum Stadion joggt und sich damit auf das Spiel einstellt.
Interessante Anekdote.
Mhm. Aber ist cooler Typ, also auch ein fairer Sportsmann, so wie ich mich letzte Saison erinnerte, er war dann ja auch so, ach, wir wollen jetzt aber die Pressekonferenz nicht in die Länge ziehen, die Auer haben ja auch noch eine lange Rückreise, also ich, korrekter Typ auf jeden Fall.
Kannst dich doch noch an das Spiel erinnern, Florian, das war ein 4-2 und eigentlich waren wir da gar nicht schlecht.
Nee, wir waren nicht schlecht, es war ein sehr wildes Spiel auf jeden Fall. Es war schon sehr heiß.
Sehr heiß.
Auch war auch Osterferien, ne, irgendwie, also wir sind ja bald Osterferien. Ja. Das war ganz gut. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen gespannt. Die stehen ja jetzt auch schon eigentlich in der Kritik, weil sie ja wirklich, eigentlich vielleicht auch einen der besten und teuersten Kader haben, aber irgendwie auch nicht so richtig ihren Stürmer gefunden haben. Ja, Ahmed Aslan in der Halbserie abgegeben haben nach Australien. Ja, die Erwartungen sind halt höher, ne? Die erwarten eigentlich auch Zweitliga.
Ja. Gut, dann geht's ja auch schon weiter gegen den Waldhof aus Mannheim, die ja gerade erst das Skandalspiel in Essen hatten. Ich glaube, beim Waldhof hat Aue noch nie wirklich was geholt in den letzten Jahren. Tobias, auf was können wir uns dann da einstellen? Auf jeden Fall der Waldhof dieses Jahr auch besser als sonst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sogar deutlich besser als letzte Saison. Und die haben, glaube ich, mit dem Abstieg nichts zu tun, die haben mit dem Aufstieg nichts zu tun. Also ich denke, die gehen da auch relativ ohne Druck da auch irgendwie rein. Also ich meine, es ist ja letztlich gesehen, es ist keine filigrane Kontrollmannschaft, sondern eine intensive, direkte und unangenehme Drittligamannschaft. Also die kommen ja eher so über Wucht, Mentalität, zweite Bälle, Flanken, Strafraumpräsenz. und über eher weniger über lange Ballbesitzphasen oder ein sauberes Positionsspiel. Also sie haben ja auch einen gewissen Terence Boyd und auch mit Felix Dohkämper einen entscheidenden Zielspieler. Also das könnte auch knifflig werden.
Terence Boyd beendet übrigens seine Karriere, kam jetzt raus vor ein paar Tagen. Ja, Florian, ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall mehr oder weniger die letzte Chance, dann auch die beiden Spiele jetzt gegen Essen und gegen Mannheim, wenn man rechnerisch nochmal rankommen will.
Ja, auf jeden Fall. Das sind die, kann man ja nichts anderes sagen, aber das werden wir, also wir müssen jetzt auch mal irgendwie, um ja das Gesicht zu wahren und dass es eben, wie Tobi sagt, nicht ganz übel noch irgendwann mal wird, muss auch nochmal ein Sieg her. Also ich will mir das nicht ausmalen, dass wir bis zum letzten Spieltag gegen Schweinfurt keinen Sieg in der Rückrunde holen und dann vielleicht von Ulm, Schweinfurt und Havels noch überholt werden. Das wäre schon wirklich sehr peinlich und sehr unangenehm und ich glaube, man muss da wirklich gucken, dass man da die Fans noch mit im Boot behält, damit man dann nächstes Jahr irgendwie für nächstes Jahr Saison eine Positivität entwickeln kann.
Ja, wir wollen nochmal zu einem etwas größeren Thema kommen. Es gab ein Interview im MDR, das wurde bei dem 80. Geburtstag, jetzt Vereinsjubiläum, mit Lutz Sinnemann geführt. Lutz Sinnemann ist ja auch dadurch bekannt, dass er erstens MDR-Experte ist, aber natürlich auch in Aue Trainer und Manager war in den 90er Jahren und den Verein ja auch so ein bisschen durch die 90er Jahre geführt hat mit den Leonhard-Brüdern. Und er wird dann gefragt, ob das Erzgebirge wirtschaftlich nicht mehr mithalten kann. Und dann sagt er, nein, das glaube ich nicht. Sie haben einfach ihren Weg verlassen, sportlich auf Leute zu setzen, die in der Region erfolgreich waren und die sogenannte Wismut-DNA in sich tragen. Und dann geht es nochmal um die Gremien. Das ist ja auch bei uns ein beliebtes Wort. Diskutieren wir gleich nochmal. Und dann wird er gefragt, ob es die falsche Entscheidung war, Tarnath, Dabrowski und Fuchs zu holen. Da sagt er nein, eher der Vorstand. Anstatt den Trainer zu entlassen, haben sie Sportgeschäftsführer Matze Heidrich geopfert. Wenn der Vorstand Entscheidungen im personellen, sportlichen Bereich trifft und nicht der Sportgeschäftsführer, dann sind die Probleme absehbar und Verantwortungsbereiche klar verletzt. Matze habe in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht, eine stabile Mannschaft zusammengestellt und ist in der Branche hoch angesehen. Und statt ihn zu im Rücken zu stärken, war es ein großer Fehler, ihn zu entlassen, sagt er. Ja, Florian, vielleicht mal als Übersicht für unsere Hörer. Wie ist denn ungefähr die Gremienstruktur beim FC Erzgebirge?
Ja, wir haben uns da so ein bisschen in der Satzung mal durchgegraben und das ist gar nicht so einfach. Wir haben natürlich den, als Gremien haben wir Vorstand, Aufsichtsrat, Ehrenrat. Der Vorstand ist, so haben wir das jetzt, so interpretieren wir das, eigentlich die mächtigste Gruppe, denn sie entscheiden, also sie haben viel Entscheidungsgewalt, sie stellen den Finanzplan auf und andererseits ist dann eben da dieser Punkt, der Sportgeschäftsführer, wie viel Mitspracherecht, Entscheidungsrecht hat er und wie viel Rückmeldung muss er sich eben dann vom Vorstand bei Verpflichtungen, möglichen Ausleihen, Entscheidungen auf dem Trainerposten eben rückholen. Das ist einfach nicht klar. Das muss irgendwo in den Verträgen geregelt sein. Und ich glaube, da spricht Lutz Lindemann eben einen sehr wunden Punkt an.
Ja, vielleicht noch mal kurz die Struktur. Also der Ehrenrat schlägt die Kandidaten für den Aufsichtsrat vor. Es können aber auch die Mitgliederversammlung kann auch mit einer Zweidrittelmehrheit sozusagen erzwingen, dass andere Kandidaten aufgestellt werden. Und der Aufsichtsrat ernennt dann den Vorstand und kontrolliert auch den Vorstand. Aber wie du schon gesagt hattest, die Form der Kontrolle, die ist halt in der Satzung relativ offen gehalten, was damit gemeint ist. Und ja, was noch interessant ist, auf jeden Fall, dass alle Gremien ehrenamtlich arbeiten und dass das nochmal in der neuen Satzung so verankert ist, weil vorher war es ja auch so der Fall, dass Vorstandsmitglieder auch vergütet werden konnten. Meines Wissens nach war das ja auch mit Helge Leonhard so und man hat ja jetzt dezidiert auch versucht, den Vorstand ehrenamtlich zu halten und den angestellten Geschäftsführern sozusagen dann die Aufgaben zu geben, dann auch die Entscheidungen zu treffen. Also zumindest ist das meine Interpretation der Satzungsreform. Ich weiß nicht, Tobias, wie, weil du dich damit schon beschäftigt hast, wie jetzt überhaupt genau die Gremienstruktur ist und wer da den Hut auf hat. Oder ist es nicht vielleicht auch das Problem, dass es komplett unklar ist, wer den Hut auf hat und nicht in allen Diskussionen, dass dann immer darum geht, die Gremien, aber gar nicht klar ist, ob es jetzt der Aufsichtsrat, der Vorstand ist und wer es dann vor allen Dingen auch vom Vorstand und vom Aufsichtsrat als handelnde Person ist. Also zum Beispiel der Präsident oder der Aufsichtsratsvorsitzende, weil man die Person ja auch oft gar nicht wahrnimmt.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, sehe ich da auch noch nicht so ganz hundertprozentig durch. Also ich glaube, man versucht natürlich, das ein bisschen nach einem demokratischen Modell zu machen, dass halt da auch viele Leute mit reingucken, dass halt niemand so wirklich für sich alleine entscheiden kann. Aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen auch die Frage, ob da tatsächlich auch die sportliche Kompetenz vorhanden ist. Also versteht ihr, was ich meine? Also
Ja, also das hatte ich ja bei der Entscheidung über Jens Hertel kritisiert, dass Leute, die ehrenamtlich tätig sind im Vorstand oder Aufsichtsrat, Entscheidungen über Sportliches treffen, wo sie auf gut Deutsch gesagt keine Ahnung von haben, außer vielleicht natürlich die paar Leute, die einen sportlichen Hintergrund haben. Und dann ist ja auch die Frage, man weiß es ja aus Aufsichtsräten zum Beispiel in Aktienunternehmen, dass man sich dann vielleicht auf einen Experten auch in einem Gremium verlässt, aber die Entscheidung wird ja überhaupt nicht kommuniziert, wie sie dann gelaufen ist und wie es zu der Entscheidungsfindung gekommen ist.
Ja, genau. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen, also ich glaube, das wirkt erstmal von außen. Ich weiß nicht, ob es jetzt intern so ist. Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Da will ich auch über niemanden den Stab brechen. Allerdings wirkt das von außen auf mich ein bisschen undurchsichtig. Also
ja, Florian, was denkst du? War es der Versuch, das Königreich Leonhard aufzulösen, wo einer die Entscheidung immer getroffen hat, wo er auch ganz klar war, bei allem, was man an Helge Leonhard und seinem Bruder zu Recht kritisieren kann, aber er war ja im Prinzip für alles verantwortlich und jetzt ist ja die Verantwortlichkeit überhaupt nicht klar. Also egal, ob es jetzt die Entscheidung Hertel ist oder die Entscheidung Tarnert oder die sozusagen die Entscheidungsgewalt, die überhaupt Tarnert hat. Also für mich, ich wüsste jetzt nicht, ob er jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, den Trainer zu entlassen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch damals die Diskussion, als Helge Leonhard halt abgetreten ist als Präsident, dass wir nie wieder so einen Alleinentscheider haben wollen und eigentlich, dass ja auch einem Sportgeschäftsführer diese Kompetenz geben wollen, über das Sportliche zu entscheiden.
Ich finde es erstmal richtig, dass die Satzung so geändert wurde, dass eben das Demokratische aufgestellt wurde, das ist ganz klar. Ich finde es wichtig, den Sportgeschäftsführer zu stärken, weil er eben die meiste Ahnung von dem Geschäft hat, aus dem Geschäft kommt, die Kontakte pflegt, die Gespräche, hauptsächlich die Gespräche mit den Spielerberatern führt und allen anderen Beteiligten. Da im Aufsichtsrat oder im Vorstand ja teilweise nur Leute sitzen, die sich mit den sportlichen Belangen auskennen. Das, was unser Problem ist, ist einfach diese Intransparenz. Wir haben da eben nicht transparent, wer fällt welche Entscheidung. Es wird einerseits vom Verein selber in den Pressemitteilungen immer von den Gremien gesprochen.
Ja.
Wer auch immer das ist. Die Gremien haben entschieden.
Ja.
Und das macht es dann schwierig, das nachzuvollziehen. Und das Ganze wird natürlich auch von der Presse bisher ja relativ so 1:1 übernommen. Und ich habe jetzt hab's jetzt nicht ganz im Blick, aber ich glaube, da wurde jetzt auch gar nicht großartig kritisch hinterfragt, wer denn hier welche Entscheidung gefällt hat. Denn das ist wirklich jetzt ein Problem.
Ja gut, aber vielleicht ist ja auch das Problem, dass die Satzung dann so unkonkret ist. Also ich meine, in der Satzung ist jetzt ein anderes Thema, aber ich kann es ja nochmal aufgreifen. Es sind ja nicht mal die Positionen des Vorstands definiert. Also es ist nicht klar, gibt es einen Schatzmeister, gibt es sozusagen Beisitzer, wer vertritt den Verein gerichtlich? Und das ist ja auch normalerweise halt, wie man die Unterscheidung halt macht. Es gibt ja auch Vorstände, wo es sozusagen einen Kernvorstand gibt, der auch im bürgerlichen Gesetzbuch eingetragen ist, nennt man dann BGB-Vorstand. Und dann einen erweiterten Vorstand. Aber genau, das wäre dann ja alles im Binnenverhältnis zu klären, im Binnenverhältnis des Vorstands, wie die das regeln. Aber eigentlich muss sowas in der Satzung geregelt sein, damit es halt auch für alle klar ist. Aber Lutz Lindemann trifft ja dann auch einen Punkt. Gerade mit Matze Heidrich oder Florian. Also dass man das jetzt, also klar, es geht um die Personale Matze Heidrich, vor allen Dingen jetzt in dem Interview, aber es ist ja auch unklar, wie die Entscheidungen dann getroffen wurden.
Genau, es ist ja nicht klar, war da der Vorstand die treibende Kraft, die gesagt hat, wir möchten Lars Fuchs, um nochmal die Chronologie klar zu machen, Lars Fuchs installieren und Jörg Emmerich eben aus seinem Amt als Co-Trainer entlassen oder woanders im Verein, ich nenne es jetzt mal unterzubekommen, oder kam das eher aus dem Aufsichtsrat, weil danach hat ja Matze Heil hier entschieden, wenn Jörg Emmerich, mein Kumpel, dann eben abgesetzt wird, dann und ich da das eigentlich nicht will, dann vertrauen die Leute mir nicht mehr. Dann muss ich da auch nicht weiterarbeiten. Und das wäre jetzt ja in der Rückschau wichtig zu sehen, denn man muss ja sagen, dass in den letzten anderthalb Jahren da verschiedenste Fehler in den Personalentscheidungen gefällt wurden. Und im Prinzip müsste man dann ja schauen, sollte dieser Vorstand so weiterarbeiten, sollte es da Veränderungen geben, ich breche jetzt mal den Stab ziemlich klar, da muss jetzt intern, zumindest intern das Ganze aufgearbeitet werden, damit man dann gestärkt in die nächste Saison gehen kann. Und ich meine, die nächsten Entscheidungen stehen ja bevor. Michael Tarnath, Christoph Dabrowski, möglicherweise Lars Fuchs, möglicherweise ein neuer Trainer. Wir wissen ja nicht, wir wissen nicht genau das Vertragswerk, aber ist auch die Frage, ob Christoph Dabrowski noch Regionalliga bei Aue übernehmen möchte.
Wie viele andere Trainer wir noch bezahlen? Ja. Lutz Sinnemann nochmal mit einem interessanten Punkt. Er meinte, statt die Hannover-Connection zu holen, hätte man mit Emmerich Stubitice weitermachen sollen und noch zwei Spieler holen sollen. Jetzt hat man drei Funktionäre in der Seitenlinie und einen Spieler aus der Oberliga, dem man noch erklären musste, was das Erzgebirge ist. Die interne Lösung sei sich nicht zugetraut worden und jetzt wäre es noch schwer, die Klasse zu halten. Und er sagt, auch wenn Aue absteigt, vielleicht sind Leute wie Uwe Leonhardt oder Lothar Lessig bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen. Oder Ex-Spieler wie Marco Kurt, Philipp Riese, Jan Hochscheid oder Enrico Kern könnten übernehmen, um in der Regionalliga neu durchzustarten. Ja, Tobi, wie siehst du's?
Also ich denke schon, dass man könnte halt schon, also zum Beispiel Marco Kurt, der hat ja einfach auch, der ist ja auch immer in der Region geblieben, sag ich jetzt mal. Also der ist ja, der wohnt ja, glaube ich, auch noch in Leipzig. Also das wäre ja zum Beispiel einer. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch auf andere Leute setzen. Also zum Beispiel, weiß nicht, ob euch der Name Tomislav Pieplitzer noch was sagt. Das ist Torwarttrainer, der geht übrigens bei mir im Rewe immer einkaufen. Wir haben uns da schon ein paar Mal getroffen. Also wir haben nicht miteinander gesprochen, aber. Und das ist so ein bisschen, das wäre halt auch einer, der halt so die Region kennt. Also ich meine, Lars Fuchs, also man, der kennt ja eigentlich auch die Region. Man, der hat doch ewig lang in Magdeburg, glaube ich, gespielt, oder?
Ja, also ich finde es ein bisschen übertrieben, das danach so auszurichten. Es ist ein bisschen Lutz Lindemann Folklore natürlich. Und es geht natürlich auch wieder um die vielbesprochene Wismut-DNA. Aber Florian, wir wissen ja bis heute nicht, was das eigentlich bedeutet. Also es ist ja erstmal nur ein Label, genauso wie Kumpelverein.
Das ist richtig, aber ich denke nochmal eben die ganze Zeit nach. Wir hatten Jonas Oehmichen genannt, den wir vielleicht in der Winterpause gerne verpflichtet hätten, möglicherweise. Hätte vielleicht was gebracht. Aber der kriegt vielleicht eine Anfrage und dann von Michael Tarnath, der weiß nicht, wie lange Jens Hertel da im Amt bleibt oder beziehungsweise dann war er schon aus dem Amt, wer jetzt der neue Trainer ist. Das sind natürlich viele Unbekannte, die dann auf einmal in so einem Verein, der stark in der Region verwurzelt ist und lange Zeit auch personell mit Personen aus der Region besetzt war, dann eben nicht so richtig weiß, in welchen Weg geht dieser Verein jetzt.
Was wäre denn aus deiner Sicht denn das Alternativszenario gewesen? Das, was Lutz Sinnemann sagt, man hätte mit Heidrich, Emmerich, Schubitice weitergemacht, vielleicht auch noch Philipp Haug aus dem Nachwuchs hochgezogen oder so. Also was wäre denn für dich die Alternative gewesen? Denkst du, es wäre wirklich einfacher gewesen, da einen Spieler zu holen? Ist im Nachhinein natürlich immer einfach zu sagen, aber du hattest ja auch gesagt, Hertel wurde viel zu spät entlassen.
Ja, man kann das natürlich immer leichter von hinten erzählen, ne? Das ist ja auch klar. Aber man muss ja jetzt so drauf blicken, so der Dabrowski-Effekt hat natürlich nicht eingesetzt. Ist klar, die Spieler sind weiter verunsichert gewesen. Möglicherweise wäre unter einem anderen Trainer mit Matze Heidrich und Jörg Emmerich und den genannten, wäre das genauso gelaufen. Das kann auch sein, dass wissen wir nicht. Wir können in diese Glaskugel gucken. Nur, was halt schon auf jeden Fall klar ist, man hätte halt Geld für Spieler gehabt. Ob die jetzt überhaupt gesprächsbereit gewesen wären, steht auf einem ganz anderen Papier. Aber so haben wir Vincent Okansey geholt.
Ja, abschließend für die Diskussion, was erwartet ihr denn im Sommer? Also sollte der Trainer gehen, sollte das Team gehen, sollte der Vorstand gehen? Ich bin da relativ klar, also eigentlich kann sich da keiner halten, wenn wir so absteigen, vor allen Dingen mit dem Etat und mit den Spielern, den wir eigentlich auch hatten. Also ich wüsste jetzt nicht, wer man da einen aktuellen guten Job im Sportlichen attestieren kann. Finanziell weiß ich auch nicht, wie es aussieht, ob der Verein es auch überleben wird oder ob die Sponsoren auch genug dem Verein dann geben. Was denkst du, Tobias?
Ah, gute Frage. Das ist jetzt alles, ist jetzt wieder die gute alte Glaskugel. Also ich denke schon, dass so 2, 3, vielleicht 4 Spieler bleiben werden. Ob sich denn der Profi jetzt die 4. Liga antun wird, puh, keine Ahnung. Ich kenne ja auch seinen Vertrag nicht. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass er auch bloß Vertrag jetzt für die 3. Liga hat. Also ich rechne für den Sommer eigentlich mit einem großen Umbruch.
Mhm. Und du, Florian?
Ich rechne auch mit einem großen Umbruch. Also der Vorstand muss ja jetzt kritisch die Arbeit vom Geschäftsführer Sport und vom Trainer begutachten. Der Geschäftsführer Sport vielleicht auch die Arbeit vom Trainer, aber da muss jetzt geguckt werden, wie ist diese Arbeit jetzt in diesen, dann wenn es im Sommer, naja, wobei man muss jetzt schon eigentlich dran denken, in den letzten 3 Monaten gewesen und dann Entscheidungen fällen, aber nach so einer Saison kannst du ja nicht quasi alle Leute aus der sportlichen Leitung und auch alle Spieler behalten. Das ist ja gar nicht möglich. Da muss jetzt ein Schnitt her.
Wir haben natürlich auch wieder ein Helge der Woche. Es gibt keine Option aufzugeben. Es gibt nur eine Option, unermüdlichen Kampf. Das hat er nochmal gepostet diese Woche und stand dann in seiner Lamborghini-Jacke. Ja, Florian, ist das eine realistische Option, dass Helge Leonhardt sich auch wieder ins Spiel bringt? Oder wie interpretierst du das?
Gute Frage. Ich glaube, er, wenn man es, also wenn es sich ergeben würde, würde er es sofort machen. Aber ich glaube, man sollte auch die Finger davon lassen. Ich verweise da jetzt nur auf den Instagram-Beitrag von Macht aus dem Schacht von heute, der da ja zuvor gekommen ist und nochmal so ein bisschen zusammengefasst hat, was die Ära der Leonhardts eigentlich bedeutet. Natürlich haben sie eine Riesenrolle für die 2. Liga gespielt, dass wir das mit Wismut Aue geschafft haben. Aber am Ende war es ja so auch, dass dann als sie Helge Leonhardt dann abgetreten ist, der Verein eben mit, was waren es, 1,4 Millionen Verbindlichkeiten dastand?
Naja, zumindest wurde mal die Saison mit einer Unterdeckung geplant und es wurden dann ja noch weitere Sponsorengelder akquiriert, um die Insolvenz des Vereins zu verhindern. Der Verein stand de facto vor der Insolvenz nach dem Abstieg und es ist dann nur durch die Sponsoren und durch den Erzgebirgskreis, der ja auch auf die Stadionpacht verzichtet hat oder erstmal gestundet hat, muss man ja sagen. Also es ist ja nur ein Kredit beim Erzgebirgskreis sozusagen. Dadurch wurde der Verein ja erstmal gerettet. Das Eigenkapital ist aufgebraucht. Es gab 500.000 Eigenkapital. Also eigentlich wurde relativ schlecht gewirtschaftet. Muss sie natürlich auch nochmal zugute halten. Sie haben den Verein durch die Corona-Krise gebracht. Das hätte, das war natürlich die tickende Zeitbombe, die man dadurch auch hatte, sich eingekauft. Man war darauf nicht vorbereitet. Also das alleine hätte ja den Verein schon vor die Wand fahren können. Aber Tobias, ich glaube, dass diese Helge Leonhardt Rufe nach ihm, die sind relativ laut bei Social Media. Es ist natürlich auch immer der Wunsch, erstmal nach der guten alten Zeit und wahrscheinlich auch noch so ein Hoffnungsbringer, oder wie interpretierst du das? Also ist es ein Verklären seiner Präsidentschaft? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das war halt so ein Typ, das war halt so ein Machertyp. Man hat ihn ja auch nicht für umsonst immer so den Führer genannt, also mit seinen mehr oder minder legendären Reden.
Ansprachen, ja.
Oder Ansprachen, bitte entschuldige. Oh, ich denke halt so ein bisschen, und ich denke, die Rufe, dass er endlich weg ist, die waren ja genauso laut irgendwie, als er weg war. Also ich denke so ein bisschen, also die denken dann, oh, wenn er dann wieder da ist, wird das denn alles wieder gut? Aber ich halte das persönlich für Schwachsinn.
Ist natürlich ein hartes Urteil. Ich weiß halt nicht, für mich ist er auch einer der Hauptgründe für die Misere. Das muss man auch nochmal festhalten. Also die Misere, die wir finanziell haben und die wir ja auch mit dieser Struktur, das haben wir ja gerade schon ausdiskutiert, dass der Verein gar keine demokratische Führung oder eine Demokratie im Verein gelernt hat. Also man hat ja im Prinzip eine autoritäre Herrschaft über Jahre gehabt, wo es einen Alleinherrscher gab, der für alles verantwortlich war. Aber das Demokratie ist nicht erlernt worden in dem Verein. Ist das jetzt ein hartes Urteil, Florian, oder kannst du dich da zumindest teilweise anschließen?
Nee, ich kann mich dem anschließen. Das tut natürlich, wenn man mal ganz in sich reingeht, einem natürlich irgendwie weh, weil natürlich die Zeit der Leonards ist natürlich eine Zeit, die die eigene Fanbiografie geprägt hat. Und wo wir in den Stadien unterwegs waren und legendäre Erlebnisse mit geilen Spielen hatten. In Karlsruhe irgendwie ein 5-3 oder in Köln gewonnen 1-0. Solche Geschichten. Aber wenn man das mal ganz nüchtern und neutral oder neutraler, nüchterner, aus so einer Vereinsorganisationsperspektive und eben einem demokratischen Verständnis sieht, dann ist das ein passendes Sachurteil.
Ja gut, man muss Demokratie lernen. Das ist auch was man aus der Demokratie Forschung natürlich weiß. Und natürlich hat natürlich auch die DDR den Anteil an dem ganzen Konstrukt, dass es ja kein demokratischer Staat war und ja auch die Demokratie sozusagen in Sachsen erst seit gut 35, 36 Jahren jetzt besteht. Und im Verein muss natürlich genauso gelehrt werden, wobei natürlich auch Vereinsdemokratie relativ abstrakt ist im Vergleich zum Staat, wo ja relativ klar ist, dass sich Demokratie in Wahlen ausdrückt und in Mitbestimmung und so weiter. In einem Verein ist ja Mitbestimmung dann durchaus auch nochmal komplizierter.
Ja, also ich denke so ein bisschen, also jetzt spielen wir ja auf die größere gesellschaftliche Themen an. Also ich glaube, letztlich gesehen ist, glaube ich, der Wunsch nach einem Anführer, sag ich jetzt mal, in manchen Regionen vielleicht ein bisschen größer als dessen wiederum anderen Regionen, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Aber du hast natürlich recht, mit Helge Leonhardt, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so ein Sternschweif. Also er hat wirklich viel gute Arbeit geleistet, also beide, aber sie sind natürlich auch, weil auch gerade keiner ihm auf die Ferien geguckt hat, natürlich einerseits A, auch mit für den Abstieg aus der zweiten Liga verantwortlich und natürlich auch dann sozusagen für die finanzielle Misere, die danach entstanden ist. Also sozusagen, sie waren für unseren Erfolg verantwortlich, aber auch für den Misserfolg U60 auch heute.
Ja, ich finde, da hast du nochmal einen ganz schönen Abschluss gefunden. Ich hoffe, dass sich auch viele Vereinsmitglieder dann weiterhin engagieren oder dann auch mal vielleicht wirklich auch die Mitbestimmung dann einfordern. Also es könnte ja auch dann über eine Mitgliederversammlung oder so geschehen, dass man den Verein neu aufstellt. Und ich hoffe auch, es gibt ja auch durchaus gute Vereine in der Umgebung, die sich, wo sich die Fanszene dann auch in die Verantwortung begeben hat. Also ich denke dann zum Beispiel mal an Jena als positiv Beispiel, wo es ja auch Mitbestimmung gibt, große Mitbestimmung aus der Fanszene mittlerweile. Also das könnte ja auch der Weg sein, den Auer dann einschlagen könnte. Bei aller Rivalität natürlich zu anderen Standorten, aber da kann man sich ja durchaus was abgucken. Florian.
Ja, fällt mir nur ein, überall wo eine Tür zugeht, das ist jetzt vielleicht die dritte Liga, geht woanders eine neue Tür auf und man kann ja, aus der Niederlage dann auch wieder was Positives holen, um so ein bisschen kalenderspruchmäßig zu sein und nicht durchhalteparolenmäßig. Aber ich finde, ihr habt das auch gerade eben schon sehr differenziert, aber auch klar benannt, was die Ära der Leonards ausgemacht hat und wie das eigentlich jetzt sich wieder niedergeschlagen hat in der neuen Satzung. Und wir dann aber doch wieder
in alte Muster zurückfallen.
In Muster und wo wir die einfachen Entscheidungen haben oder wo wir wissen wollen, wer entscheidet genau. Das Ganze. Das ist halt dann leichter.
Genau.
Und wo das auszudiskutieren.
Und wo das Ganze auf so einen Machtkampf zwischen Hertel und Heidrich reduziert wurde oder Hertel und Heidrich und zusammen mit Emmerich, was natürlich auch nicht ganz richtig ist. Also es war ja schon komplexer als diese zwei Lager, die dann teilweise dargestellt wurden. Aber es war ja auch immer der Wunsch, so eine Heizbringer zu haben. Also jetzt erstmal Matze Heidrich, der uns irgendwie sportlich aus dem Gröbsten rauszieht und der Jens Hertel, der nächste Heizbringer, der uns in die zweite Liga zurückführt.
Ja, und da muss man auch sagen, der Kader ist ja nicht so schlecht, dass er absteigen muss. Da muss man auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Da haben die Spieler auch wirklich einen großen Anteil daran.
Ja, In diesem Sinne, Jungs, mit Blick auf die Zeit, könnt ihr noch eure letzten Worte für diese Woche an die Hörerinnen und Hörer richten. Tobias, war wieder eine intensive Folge. Ich glaube, wir haben auch mal ein bisschen ein paar Sachen grundsätzlicher besprochen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Hast du noch was?
Ja, ich hoffe für die lieben Zuhörenden, dass wir haben jetzt ein bisschen Licht in die neblige Stimmung gebracht, sag ich jetzt mal. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist ja so ein bisschen, wenn der Nebel einfach weg ist, wird man einfach auch klarer sehen, wo man steht. Und ich denke so ein bisschen, wir sind gerade so ein bisschen so im Winter angekommen in dem Verein, aber it's always darkest before the dawn. Das heißt, also es ist immer am dunkelsten, kurz bevor die Sonne wieder aufgeht. Und das würde ich euch gerne einfach mitgeben wollen.
Ja, richtig. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Danke für die Folge. Danke, Florian. Danke, Tobias. Wir hören uns.
Tschüss zusammen.
Tschüss.